Der RS3 Podcast.
Eine Karriere können Sie nicht als Vater planen, sage ich jetzt einmal von Geburt auf.
Am Mittwochnachmittag, wenn ich alle anderen frei haben, bin ich halt einfach auch mit gut trainieren. Und Freizeit oder eben Gespendli haben, das habe ich eigentlich nicht gekannt.
Morgen um 2 läutet die Tochter an, Tränen. Sie sind irgendwo 100 oder 200 Kilometer weg und sie können eigentlich nur über das Telefon probieren, das Mädchen zu beruhigen. Das sind natürlich schon Momente, wo man sich fragt, bringt es jetzt das?
Manchmal tut es einfach gut, wenn du wieder mal heimkommst, sie schliesst dich wieder mal in die Arme. Manchmal nur will er wieder ein Kind sein, fast. Ein bisschen flüchten von dem Alltag auch.
Input.
Die ehemalige Kunstturnerin Melanie Marti ist heute 22, macht eine KV-Lehre in der Firma von ihrem Vater und wohnt im Glarnerland, wo sie geboren ist. Melanie ist klein, aber stämmig und hat einen Rossschwanz. Da heisst es nicht vorn, blenden wir zurück. Lassen wir den Moment aus ihrer Sportkarriere nochmal aufleben. Moment, wo sie frustriert und erfüllt haben, Tiefpunkte und Highlights. Das grösste Highlight hat Melanie vor 4 Jahren erlebt. Am Freitagabend, am 13. August 2004. Dann sind die Olympischen Spiele eröffnet worden.
Athen, Olympiastadion, Punkt um 8:30 Schweizer Zeit, ist es soweit gesehen. Die Schweizer Delegation mit dem Fahnenträger Roger Federer ist ins Stadion gelaufen. Alle rot-weiss angelegt, gut gelaunt und locker.
Helvetia! Switzerland!
Ganz vorne bei der Schweizer Delegation mitmarschiert ist die damals 18-jährige Kunstturnerin Melanie Marti.
Das war noch speziell, weil man wartet ja in einer grossen Halle mit allen Athleten von den verschiedenen Nationen. Und zweimal wird man aufgerufen, jetzt müsst ihr langsam gehen. Und dann, wenn man in die Arena einläuft, man kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Man kann auch gar nicht alles aufnehmen. Es ist so viel Eindrücke, die da auf einem einwirken. Das ist das erste Mal, wo man wirklich realisiert, man ist mit dabei, man ist stolz, auch mitzumachen für die Schweiz und eben das Vaterland auch zu vertreten.
Stolz in dem Moment auch beim Vater, der tausende Kilometer weit weg im Glarnerland am Fernsehen der Eröffnungsfeier schaut.
Wenn man sieht, die Schweizer Delegation kommt rein, die Schweizer fahren voraus und die Tochter als Erste hinten drin, das sind natürlich schon Bilder, die bleiben einem und ich denke nicht, dass man die Bilder wird vergessen. Das sind natürlich Glücksgefühle, das sind natürlich auch ein Gefühl von Stolz, eine Tochter zu haben, die an den Olympischen Spielen ist, weil das ist natürlich der Traum und Ziel von jedem Sportler überhaupt. Und ich denke, da hat man auch als Eltern natürlich die Berechtigung, ein bisschen stolz zu sein darauf.
Ist es auch der Traum und das Ziel vom Vater?
Nein, ich denke, das Ziel vom Vater, eine Tochter oder so an die Olympischen Spiele zu bringen, denke ich, die kommen um den Kopf behalten, aber man darf die Kinder nicht zwingen, etwas zu machen, weil das geht nicht.
Heute, 4 Jahre später, ist Melanie Marti nur noch vor dem Fernsehen bei Olympia dabei. Ende 2006 ist sie vom Spitzensport zurückgetreten. Beim Zuschauen, wie die Athletinnen zu Peking turnen, sind 2 Seelen ihre Brust vor Melanie.
Leid tut, dass ich nicht dabei bin. Jein. Anker um mich eben all den Aufwand gesehen, den man überhaupt muss betreiben muss, um dort mit dabei zu sein. Was alles muss aufgehen, bis man selektioniert wird und dann noch einmal, bis die Olympischen Spiele losgehen. Das sind so viele Sachen, die perfekt laufen müssen, dass man dort dabei kommen soll. Klar ist ein bisschen Wehmut dabei, aber ich denke, es war eine schöne Zeit gewesen und ja, wo ich einfach auch weiss, was Aufwand ist und was dann der Ertrag sein oder nicht sein. Und da muss man auch ein bisschen abschätzen können.
Der riesige Aufwand, schon als Kind, der lange Weg bis Olympia, rekonstruieren wir jetzt zusammen mit der Sportlerin, ihrem Vater und Fachleuten. Wir wollen wissen, was passiert, wenn ein Kind schon früh den Weg zu einer Sportkarriere einschlägt. Gerade beim Kunstturnen ist es extrem früh. Spätestens als Erstklässlerin muss man mit dem Training anfangen. Das Gleiche gilt für Eiskunstlauf oder rhythmische Sportgymnastik. Der Grund, der Leistungszenit ist sehr früh, in sehr jungen Jahren. Genau das Gegenteil gilt für Bob-, Velofahr- oder Langstreckenläufe. In diesen Sport kann man sogar noch als Erwachsene einsteigen mit Chancen auf Podestplätze. Wer als Kunstturnerin hoch raus will, muss früh damit anfangen. Die Karriere von Melanie Marti startet im zarten Alter von 3 Jahren. Melanie geht zusammen mit ihren Eltern, die das Gerätturnen von den Buben im Dorf leiten, zum Training mit.
Ab dem Zeitpunkt, wo ich laufen und einigermaßen reden und so, bin ich natürlich auf der Matte rumgekumpelt, wie die anderen auch. Und dann habe ich einfach gefunden, entweder musst du die Mitglieds etwas spielen, oder du tunst mit. Und wenn du mit tunst, dann nachher musst du einfach auch die Regeln befolgen, wie alle anderen auch. Und ich fand, ja, spielen Mitglied ist langweilig, tun wir auch mit.
Als 5-jähriges Mädchen entwickelt sich bei Melanie der Wunsch, vom Gerätturnen der Buben zum Kunstturnen der Mädchen zu wechseln.
Im Fernsehen haben wir das mal geschaut. Ja, es war einfach noch mal eine Stufe höher gewesen, als das Gerätturnen für mich. Oder ich habe nicht gewusst, was das genau ist, dazu mal. Ich meine, ich war dort auch klein gewesen, aber es hat mich irgendwie fasziniert gleich. Und eben mal etwas Neues auszuprobieren. Probieren, ob es geht oder ob es nicht geht. Und ich habe am Anfang gar nicht genau gewusst, was das ist. Aber eben, wenn man es im Fernsehen schaut und so, ist es natürlich schon imposant, wenn das so trillt und macht und schraubt. Ja.
Der Vater Marti ist zuerst skeptisch, ob der Kunstturmtraum für seine 5-jährige Tochter wirklich gut ist. Er diskutiert mit seinem kleinen Kind. Geht erst dann noch.
Wo sie die Entscheidung dann gefehlt hat, dass sie ins Kunstturnen will, habe ich ihr einfach sagen, los, du kommst ins Kunstturnen. Du musst aber wissen, am Donnerstagabend ist Training und am Samstagnachmittag ist Training. Und wenn wir als Eltern oder mit den Brüdern gehen baden im Sommer, dann gehst du Kunstturnen. Und wenn wir im Winter gehen Skifahren, dann gehst du Kunstturnen. Und das 5-jährige Mädchen hat am Tisch gesagt, das ist klar.
Hätten Sie denn nicht akzeptiert, dass das Mädchen dann irgendwie noch 3 Monate Zeit, jetzt gehe ich nicht mehr Kunstturnen.
Ja gut, das ist natürlich heute gang und gäbe. Man fängt alles an und man hört alles wieder sofort auf. Dort hat dann eigentlich unsere Aufgabe angefangen, dass man ein Mädchen oder ein Kind, das sich zu einer Sportart oder zu einem Hobby bekennt, auch mit positiven Argumenten probiert, natürlich ein Stück weit den Stangen zu behalten. Also nach dem Motto, du kannst jetzt nicht einfach etwas anfangen und gleich wieder hören, sondern wenn man sich einmal für etwas entschieden hat, dann sollte eine gewisse Konsequenz dahinter sein. Man kommt nicht bei jedem kleinsten Hindernis oder bei jedem kleinsten Wehwehli einfach das Handtuch werfen.
Die kleine Melanie ist Feuer und Flamme für das Kunstturnen, übt und turnt wie eine Verrückte, antrieben vom eigenen Perfektionismus.
Ja, ich habe immer den Reiz mitzuarbeiten irgendwie. Ich bin auch jetzt selten im Geschäftsleben zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, weil ich weiss, ich kann es eigentlich noch ein Spürchen besser. Und das ist auch mein Motor, die eigene Verbissenheit fast ein bisschen. Ich wollte die Beste sein. Ich turne, um die Beste zu sein, nicht um einfach mitzuturnen, oder? Und darum habe ich das vielleicht auch so gemacht.
Der grosse Ehrgeiz ist der Grundstein für eine Sportkarriere. Das erlebt auch der Sportpsychologe Hans-Peter Gubelmann in seiner Praxis. Er betreut seit Jahren Athletinnen und Athleten. Ehrgeiz und der unbedingte Wille zu gewinnen sind eine Grundvoraussetzung, sagt er.
Es braucht wirklich für das Kind die Überzeugung, ich habe das gut und ich erlebe mich, oder das Kind erlebt sich als stark und eben, es kann gewinnen. Und ich habe durchaus von absoluten Cracks, von Spitzenathleten gehört, dass sie auch in anderen Spielbereichen als Kind nie haben können verlieren können. Also immer haben wollen auch gewinnen im Monopoly oder in anderen Spielen. Und dass das irgendwie so wie ein Wesenszug war, wo sich über alle oder sehr viele Bereiche von ihrer Tätigkeit, von ihrem Leben eigentlich gezeigt hat.
Bei den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern sind der Antrieb schon als Kinder der Traum vom grossen Erfolg, erzählt der Psychologe.
Die sind schon von sehr, sehr früh in ihrem Leben überzeugt gewesen. Ich werde mal ein super Skispringer oder ein super Skirennfahrer oder ein super Leichtathlet. Und irgendwo ist früh auch schon der olympische Traum irgendwo im Hinterkopf. Das ist noch wirklich verbreitet.
Und der Ehrgeiz, der muss immer kombiniert mit einem enormen generellen Bewegungsdrang vom Kind sein. Wenn er das Potenzial vom Kind einschätzt, achtet der Fachmann ganz genau auf die Eigenschaft.
Was mir wichtig ist zu sehen, das Kind lebt eigentlich in der Bewegung oder durch die Bewegung und macht alles eigentlich gern, was sich irgendwo lässt bewegen. Mit sich oder mit Material, mit Spielgerät oder was auch immer. Also irgendwie der Spieltrieb, der Bewegungstrieb, die Freude an der Bewegung, dass das irgendwie ganzheitlich durchscheint.
Genau diese Freude hat auch Melanie schon als kleines Mädchen gehabt.
Ich kann nicht kennen, wo ich gucken früher, oder? Und denke schon, dass der Bewegungsmensch eigentlich zuerst im Vordergrund gestanden ist, nachher mit dem Training, oder? Irgendwann hat man da genug Bewegung, so hat man den Drang nicht mehr. Dann kommt eben das andere zum Zug, eben zu wollen besser werden, zu wollen noch einmal machen und es muss doch besser gehen. Das war schlussendlich der Antrieb gewesen.
Bewegungsdrang und Ehrgeiz kommen in erster Linie aus dem Kind selber raus, aber auch die Eltern haben ein bisschen ihre Finger im Spiel, wenn auch wahrscheinlich unbewusst, vermutet Melanie.
Ich denke schon auch, dass die Eltern in gewissem Sinn dir der Ehrgeiz schon früh mit auf den Weg geben, weil sie es einfach auch vorleben. Oder ja, wie sie die Sachen handhaben, ob sie einfach so schnell aufgehen in jeder Situation oder ob sie einmal durchweisen.
Was zusätzlich motiviert, um immer weiter turnen und üben, sei die Anerkennung von den Eltern, erzählt mir Melanie. Auch wenn sie nicht ständig mit Lob überschüttet worden sei, sie hat gespürt, dass Vater und Mutter ihre Anstrengungen würdigen.
Wer weiss, sie anerkennen es und sie sind mega stolz auf dich. Also eben, wenn du ein bisschen aufrechter da stehst, Bruchschuhe drückst, hey, das ist meine Tochter und so, das ist... Ja, das sind so kleine Gesten, die das einem einfach zeigen, die einem stolz machen.
Die Anerkennung sieht auch der Sportpsychologe Hans-Peter Gubelmann als Motor auf dem Weg zu Höchstleistungen.
Das Lob, die Unterstützung, die Anerkennung vor allem auch, dass gerade beim Kind der Erwachsenenwelt sich positiv dem gegenüber zeigt und sagt, das machst du super, das ist toll, das will natürlich das Kind auch hören.
Das Lob und der Stolz der Eltern bei Podestplätzen sind okay, sagt der Psychologe. Enorm wichtig aber findet er, dass die Eltern ihre Kinder ganzheitlich wahrnehmen und nicht nur quasi als Sportmaschine.
Natürlich will das Kind auch hören vom Papi, wenn es gut war, dass er, Papi und vor allem auch die Mami sagt, toll, das machst du gut. Aber es braucht mindestens auch das andere, die andere Unterstützung im anderen Teil des Lebens, wo dann der Papi und die Mami eben auch sagt, hey, das machst du gut und ich finde, wie du das anpackst, ja, das ist lässig. Und dass das nicht zu starke Gewichte nachher überkommt, alleine oder ausschließlich auf den Sport.
Wir sind wieder bei den Eltern. Mir nimmt es Wunder, wie stark die ihre Kinder beeinflussen, wie viel Druck nötig oder schädlich ist, was ihre Rolle ist. Der Hans-Peter Gubelmann gibt die Antwort.
Mir sagt eigentlich die Sportpsychologie, dass ohne die Eltern geht sicher nicht. Aber die Frage ist vielmehr dann, wenn eben die Eltern das auch wollen, die Art und Weise, wie sie es unterstützen. Und da wäre ich froh, wenn die Eltern häufiger ein bisschen differenzieren würden zwischen dem, was das Kind braucht in Bezug auf die Leistungsentwicklung und vor allem das Kind braucht im Sinne von einfach Vertrauen haben, Unterstützung haben, unabhängig von der eigentlichen sportlichen Leistung.
Melanie findet im Rückblick, ihre Eltern hätten sie optimal unterstützt bei ihren ehrgeizigen Zielen als Kunstturnerin. Immer in der richtigen Dosierung und vor allem, was ihr das Wichtigste ist, ohne Druck.
Sie haben nie gesagt, hey Melanie, du musst das und das machen, sondern sie haben immer das Gute aufgezeigt, was ist, wenn du dort weitermachst, wenn du willst alles probieren, was ist, wenn ich aufhöre und was es für Konsequenzen hat. Und schlussendlich habe ich immer selber können und dürfen entscheiden, was ich will machen. Ob ich jetzt die Aufnahmeprüfung ins Nachwuchskader machen will oder ins Juniorenkader, es ist mir immer freigestanden.
Der Vater Hans-Jörg Marti sagt, Druck und Zwang der Eltern lohne sich auch gar nicht. Sei sogar kontraproduktiv.
Der Punkt ist natürlich, wenn sie also einen Spitzensportler für einen Entscheid zwingen, dann stimmt es bei ihm im Kopf nicht. Und dann ist sicher auch, dass die Leistung hinterzogen nicht realisiert wird. Also dann bauen sie innere Barrieren auf und dann bringen sie einen Spitzensportler nicht weiter.
Sie haben nie Druck auf ihre Tochter ausgeübt, quasi das und das zu erreichen?
Wenn Sie mich also direkt fragen, nein, und das wäre mir auch nicht bewusst.
Melanie hat auch das Gegenteil erlebt, hat Turnkolleginnen gehabt mit übereifrigen Eltern, die mit allen Mitteln ihre Kinder zu Höchstleistungen antrieben haben.
Ich habe das auch bei anderen Kindern miterlebt, oder dass die Eltern zweimal ehrgeiziger werden als Turnerinnen selber. Ich habe es auch miterlebt, dass es so Eltern gegeben hat, oder, wo darf ich auch finanziell sagen, hey, wenn du das schaffst, gebe ich dir etwas dafür. Oder kommst du das über, oder wieder ein neues Natte oder irgendwas, das habe ich schon erlebt. Vielleicht hat es für die Kinder so gestimmt und haben das auch gebraucht. Aber ich denke, die sind auch nicht so weit gekommen, schlussendlich.
Auch der Sportpsychologe kennt, dass Eltern sich zu fest für die Karriere der Kinder engagieren. Dass sie nicht mehr daheim in den eigenen vier Wänden Geborgenheit und Wärme geben, sondern dass sie plötzlich in der Turnhalle zum Training erscheinen.
Es kann dort passieren, wenn der ältere Teil oder vielleicht beide Eltern meinen, der Trainer macht keinen guten Job. Und ich als Vater, ich weiss es jetzt besser und sage jetzt eigentlich, wie mein Filius müsste trainieren. Das sind schon auch Situationen, die passieren, wo man merkt, jetzt kommt es, glaube ich, falsch. Also dann passiert vielleicht eben das, was wir nicht so gerne sehen, dass ein Vater oder eine Mutter anfangen, das Kind zu coachen oder noch zusätzlich beeinflussen im sportlichen Bereich. Und dann irgendwann das Kind nicht mehr weiss, wem soll ich glauben.
Solche Eltern wollen um jeden Preis Sieg, Medaille und Podestplätze für ihre Kinder. Das sei unfair, findet Hans-Peter Gubelmann.
Ich möchte aber wieder betonen, dass es wirklich auch immer wieder der Fall sein soll, dass das Kind auch verlieren darf. Dass wir das Kind und unsere Wertschätzung nicht an Sieg und an Spitzenleistungen festmachen, sondern das Kind eben auch toll findet, wenn es mal richtig kann verlieren kann, kann negative Gefühle kann zeigen, kann ausflippen und dass es eben auch lässig ist, dass es auch zum Kind gehört und dass es eben auch Sport ist.
Der Vater von Melanie hat selber sehr ambitioniert und erfolgreich Leichtathletik gemacht. Die Anlage zu einer Sportkarriere, die liegt in der Gen, meint er.
Also ich denke, dass da die Vergangenheit und die Familie sicher eine Rolle spielt. Auch meine Götti war Spitzenkunstturner. Und ich denke, das spielt sicher ein bisschen mit, dass da gewisse Begabungen oder gewisse Gene in diese Richtung vorhanden sind.
Und wie viel ist es auch einfach Begeisterung, die man weitergibt? Also ich nehme auch für sie war immer klar, dass ihr Kind auch wird mit Sport mindestens in Berührung kommen.
Das sind sicher Werte, die man weitergibt. Also wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann kommt sie dieser Familie eigentlich einen Haufen mit über. Und klar, wenn natürlich die Familie sich dem Sport widmet, dann sind die Kinder automatisch involviert. Man kann sagen, der Sport ist ein Stück weit ein bisschen anerzogen.
Tatsächlich sind die meisten Eltern von Kindern auf Sportkarrierekurs selber sportlich. Das allein garantiere aber keinen Erfolg, sagt der Sportpsychologe. Und sei auch nicht Voraussetzung.
Ich würde jetzt da nicht von einem Königsweg oder von einem Schema besonders gut oder zuträglich ist reden. Es gibt Olympiasiege, wo die Eltern überhaupt wenig oder gar nicht mit Sport am Hut hatten.
Melanie hat schon als kleines Mädchen voll auf Kartensport gesetzt. Der Preis dafür war hoch. Sie hatte kaum Freizeit und keine engen Freundinnen und Freunde. Mehr dazu nach Rhythm von Anna Domino. I wanna walk like the African woman. I wanna talk and sing song. Behind the myth there is the effort of a rhythm. Behind the rhythm a desire to belong. Step with the rest of the world. We found a rhythm in the rhyme between me and you. I wanna step out of the shade of a place that half aware but never truly wakes. Only then for a moment of pleasure, one eye on my last mistake. I know there is more to love than this. Effortless and clever, I'm yours and yours forever. Proceed to combine.
is the purpose, this is why my love is blind. I wanna walk like the African woman, I wanna talk and sing a song. Behind the myth there is the effort of a rhythm, behind the rhythm a desire to belong.
Das ist Input. Wir fragen, was mit Kindern passiert, die Leistungssport betreiben, die schon ganz jung voll auf Karten Sport sitzen, wie ihr Leben aussieht. Melanie Marti hat als Dreijährige ihre erste Stunde in der Turnhalle verbracht. Zwei Jahre später ist sie ins Kunstturnen mit zweimal Training pro Woche. Und als Drittklässlerin dann trainiert sie schon dreimal pro Woche. Und das nicht daheim im Glarnerland, sondern im zürcherischen Rütti. Ihren Alltag als Primarschülerin ist prägt vom Kunstturnen, vom Training. Freizeit, Freundschaft oder Schule sind zweitrangig, erinnert sich Melanie Marti.
Das ist eben dort schon fast Nebensache. Man geht einfach. Die Hausaufgaben habe ich dann manchmal auf dem Trainingsweg gemacht. Eigentlich ist es noch gut gegangen. Man war einfach in Bewegung und das spielt sich ein im Alltag. Freizeit, das vermisst man ja nicht, weil man nicht weiss, wie das wäre, mit den Gespenden und so zu spielen. Also von dem her denke ich nicht, dass ich etwas verpasst habe.
Freizeit, so Freizeit hast du gar nicht gekannt in dem Alter?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin von der Schule heimgekommen, etwas gegessen und dann ist es schon losgegangen, wieder auf Freude, gut trainieren. Eigentlich am Mittwochnachmittag, wenn ich alle anderen frei habe, bin ich halt einfach mit gut trainieren. Und das hat mich auch nicht gestört, weil ich das auch gerne gemacht habe. Dadurch habe ich das andere gar nie vermisst. Die Freizeit oder eben Gespendli haben, das habe ich eigentlich nicht gekannt.
Du hast wirklich so eigentlich nicht Gespendli aus deinem Dorf, so irgendwie, die jetzt es nicht gegeben.
Genau, ja, die jetzt nicht gegeben. Weil ich habe ja, die haben das total früher nicht verstanden, wieso ich jetzt immer gut turne, oder? Entweder bist du immer da und machst etwas mit uns, oder dann nachher, ja, dann bist du halt nicht da und dann gehörst du auch nicht zu uns, so quasi, oder?
Ist denn das schwierig in der Schule? Also das ist ja dann so ein bisschen eine Aussenseiterposition.
Nein, in der Schule selber nicht. Also vor allem in der 3. oder 4. Klasse hat man ja noch viel irgendwie so spielerische Sachen, die man in Grüppli macht, und dort hatte ich eigentlich nie ein Problem mit dem Anschluss.
Ab der 5. Klasse dann geht Melanie nicht mehr daheim im Glarnerland in die Schule, sondern zu Rütti. So kann sie das Training und die Schule einfacher verbinden. Kontakt zu Klassengespänli aufbauen ist durch den Wechsel noch schwieriger.
Erstens haben sie mich nicht gekannt. Ich war neben der Schule nie auch da. Ich bin immer gut trainieren und sie haben gefunden, oh, du hast es schon cool, du musst nie in die Tanz gehen, du musst nie ins Werken, du musst einfach gut nach der Schule. Bis wir sie dann mal ins Training eingeladen haben, um zuschauen zu kommen. Und dann haben sie gesehen, hey, die leisten etwas. Das ist nicht normal, oder? Ab dort haben sie mich angefangen zu respektieren.
Für dich war es immer klar, jetzt auch in diesen, sagen wir mal, schwierigen Phasen, eben, dass das Kunstturnen wichtiger ist. Weil du hättest ja dann auch können sagen, ich höre auf.
Ich habe eigentlich die Kunstturnen recht gerne gemacht. Und klar hat man einen Moment, wo man alles am liebsten wieder hinschmeissen würde. Aber dann sagt man, komm, jetzt probierst du nochmal einen Tag. Und meistens ist es am anderen Tag schon wieder viel besser gegangen. Und dann hat man wieder vergessen, was war. Und ja, so ist es einfach vorangegangen. Und schlussendlich habe ich dann auch in der Zeichnungspause meine Gespendli gefunden, oder wo ich sonst einmal gesehen habe. Es ist einfach, ja, du bist halt nie mit einem Body oder einfach so Sachen. Da hatte ich einfach keine Gespendli, aber da bin ich auch wirklich immer am Turnen und habe auf dem Turnen eine Gespendli gefunden.
Etwa 2/3 von ihrer Zeit verbringt Melanie Marti in der Turnhalle, 1/3 im Schulzimmer. Anders gesagt, sie hat etwa 30 Stunden Training und 16 Stunden Schule. Nur am Sonntag und am späteren Abend hat Melanie dann noch ein paar Stunden für sich, ihre Familie und Kollegen. Was mich persönlich erstaunt, im Rückblick findet Melanie nicht, dass sie zu wenig Zeit hatte für anders als Sport und Schule. Sie ist nämlich kein typisches Beispiel. Es gibt nämlich eine Studie mit ehemaligen Eiskunstläuferinnen, die ihre Karriere im Rückblick beurteilen. Die fehlende Freizeit und Freundschaften bezeichnen es klar als Kehrseite der Medaille. Der Sportpsychologe Hans-Peter Gubelmann hat die Studie gelesen.
Es fehlt die Zeit, die sie nicht haben verbringen in diesen Jahren mit Freunden, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Also dort irgendwann mal ins Kino zu gehen oder eben am Samstagabend vorzugehen, das ist häufig einfach nicht möglich gewesen. Und das haben sie im Nachhinein als Mangel oder als eben negativ wahrgenommen. Und ein zweiter für mich ganz spannender Punkt dort aus dieser Studie, das Kennenlernen eigentlich vom anderen Geschlecht, Beziehungen mit einem Mann, also man hat dort Eiskunstläuferinnen befragt, das ist nicht so einfach gewesen. Also die Zeit hat gefehlt und auch die Möglichkeit hat gefehlt, um das zu machen, vielleicht eben im Vergleich zu Gleichaltrige, die halt nicht Spitzensport betrieben haben.
Eiskunstlaufen ist mit Kunstturnen vergleichbar. Auch bei dieser Sportart muss man sehr früh einsteigen und viel trainieren, um Erfolg zu haben. Sehr früh sind die jungen Athletinnen auch weit weg von daheim. Sie sind bei einer Gastfamilie einquartiert oder in einem Internat, das nahe bei ihrem Trainingscenter ist. So können sie Training und Schule verbinden und müssen nicht mehr heim zu den Eltern pendeln. Das führt zu einer sozusagen verfrühten Abnabelung vom Elternhaus. Mit positiven Effekten, sagt der Psychologe und verweist auf die Aussagen der Eiskunstläuferinnen ihrer Studie.
Sie sagen, dass sie sehr früh selbstständig geworden sind durch das, also dass das durchaus positiv war, dass sie gemerkt haben, im Sinne von Selbstvertrauen, ich kann das, ich kann mein Leben eigentlich gut organisieren, auf eigenen Beinen stehen. Ich habe Zeit, um mir über die Zukunft Gedanken zu machen. Das war auch noch ein interessanter Befund.
Die Aussagen der Sportlerinnen im Rückblick sind ein Zugang zum Thema der frühen Abnabelung der Eltern. Der Hans-Peter Gubelmann hat noch einen anderen.
Man könnte den Zugang wählen von der Entwicklungspsychologie und sich fragen, was braucht ein junger Mensch, damit er sich gut entwickeln kann. Aber es braucht ein gutes Umfeld, es braucht Peer Group, also die Gruppe der Gleichaltrigen, wo in bestimmten Lebensabschnitten, gerade eben im Jugendalter, denke so ab 10 bis 16, eine ganz wichtige Funktion, oder auch über 1000 natürlich, eine wichtige Funktion hat, wo natürlich im Spitzensport, im Kunstturnen nicht einfach so vorhanden sind. Das wäre mal, da könnte man sagen, jetzt aufgrund von der Entwicklungspsychologie, das ist möglicherweise nicht optimal.
Auch Kunstturnerin Melanie Marti hört mit dem Pendeln zwischen dem Glarnerland und dem zürcherischen Rütti auf. Mit 12 zieht sie zu einer Gastfamilie zu Rütti. 6 Nächte pro Woche schläft sie jetzt auswärts und geht von dort aus in die Schule und ins Training. Keine einfache Situation für das Mädchen. Immer wieder blockt sie zu Hause, nach ihrer Familie.
Letztes Mal war ich 12, 12, 13 und dafür vermisst man halt gleich noch das eine oder andere. Ja, auch mal zu besprechen, was man vielleicht mit der Gastfamilie nicht besprechen will. Oder ja, halt einfach manchmal nur wieder ein Kind sein wahrscheinlich. Ich kann flüchten von dem Alltag auch.
Kann man dort kein Kind sein in dem Trainingsalltag? Muss man dort erwachsener sein in dem Moment?
Ich denke, während dem Training schon, oder? Und man hat auch viel mehr Verantwortung eben, auch mit den Hausaufgaben und alles von der Schule her. Man muss das alles selber managen. Man nimmt die Mami und die sagt, hey, jetzt hockst du endlich an und machst die Aufgaben, sondern man muss dich die Zeit selber einteilen, oder? Und ich weiß auch nicht, manchmal tut es einfach gut, wenn du wieder mal heimkommst, sie schliessen dich wieder mal in die Arme und sagen, hey, schön, dass du wieder da bist. Es tut einfach manchmal auch gut. Also, das braucht man manchmal auch, oder?
Auch für die andere Seite, für die Eltern, ist keine einfache Situation, das Kind so früh gehen zu lassen. Das sagt der Sportpsychologe Hans-Peter Gubelmann, der vielfach auch mit den Eltern der Athletinnen und Athleten Kontakt hat. Etwa die lösen die Situation ganz generell in seinen Fragen aus, erzählt er.
Dort kommt es zu früh. Das ist irgendwo biologisch eben auch angelegt, dass Eltern über eine längere Dauer auch einfach wollen, ihr Kind begleiten, unterstützen. Eltern sein, oder? Und auf einmal ist dann das 12-Jährige im Internat und es passiert etwas anderes, oder? Und dann auch die Frage, habe ich mir das, also aus der Sicht jetzt von den Eltern, habe ich das so wollen? Finde ich das wirklich auch gut? Und das ist so eine Entwicklung, die passiert ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern das entwickelt sich von Schritt zu Schritt zu Schritt. Und irgendwann fühlt sich vielleicht die Eltern auch überfordert. Und haben irgendwie nicht mehr zurückgemerkt, oh, ich hätte vielleicht früher mal mir Gedanken müssen machen, was ist eigentlich die Konsequenz?
Auch dem Vater Hans-Jörg Marti ist schwer gefallen, sein Mädchen aus dem eigenen Haus in die Obhut vor Gastfamilie zu entlassen, erzählt er.
In dieser Situation fallen einem natürlich nicht leicht als Eltern. Es ist aber so, dass man natürlich auch mit diesen Leuten probiert, sehr intensiv Kontakt zu haben. Man schickt ja das Kind nicht einfach von einem Tag auf den anderen irgendwo zu einer Familie, die man nicht kennt, sondern die Beziehung baut sich auf mit der Zeit. Und von dem her haben wir das Glück gehabt, dass wir eine Familie verwünscht haben, die sehr, sehr unseren Ansprüchen oder unseren Anliegen eigentlich entgegengekommen ist. Und das macht es natürlich ein bisschen leichter oder ein bisschen ringer, ein Mädchen ja, unter die Hänge.
Hat es so Momente gegeben, wo Sie sich vielleicht gewünscht hätten, ein normales Mädchen zu haben, eins, das mehr daheim ist, das nicht in der Turnhalle ist und trainiert?
Ja, also in diesem Moment gibt es sicher. Also, muss ich vorstellen, morgen um 2 läutet das Telefon, dann läutet die Tochter an, Tränen. Sie sind irgendwo 100 oder 200 Kilometer weg und sie können eigentlich nur über das Telefon probieren, das Mädchen zu beruhigen. Das sind natürlich schon Momente, wo man sich fragt, ja, bringt es jetzt das? Oder muss das wirklich sein? Oder wollen wir das dem Kind zumuten?
Entschieden, dass es weitergeht mit der Sportkarriere, hat Melanie immer selber. Als Erstklässlerin, als Drittklässlerin, als Fünftklässlerin und auch später. Das betont der Vater mehrmals in unserem Gespräch. Er findet es elementar.
Dass alle Entscheidungen, die haben müssen gefällt werden, in der ganzen Laufbahn von Melanie, dass Melanie immer selber gefällt hat. Also wir haben sie nicht irgendeinem Ort hingedrängt oder gesagt, du musst jetzt, sondern wir haben das miteinander besprochen. Und man hat Vor- und Nachteile abgewogen und dann entscheiden, schlussendlich hat immer zu Melanie müssen.
Ist das nicht auch ein bisschen eine Überforderung vom Kind in dem Moment?
Ja, die jungen Leute, die in diesem Spitzensport Weg sind, die finden schon ganz anders an, wo sie denken, die finden anders an, ihre Entscheidungen fällen. Klar ist es natürlich hart für so ein Mädchen, müssen selber können entscheiden über ihre Zukunft. Aber es ist ja nicht darum gegangen, Zukunft für 10, 20 Jahre zu entscheiden, sondern es sind immer wieder Schritte gewesen, wo man probiert hätte, so gross zu machen, dass, auch wenn es nicht funktioniert hat, man den Schritt wieder erkennen, zurückmachen.
Dass Kind selber entscheiden kann, die Ansicht teilt der Sportpsychologe nicht. Kind wissen nicht von klein auf, was für sie genau das Richtige sei und vor allem nicht, was mit so Entscheidungen auf sie zukommt.
Ein Dritt- oder Fünftklässler ist absolut nicht in der Lage, können zu begreifen oder irgendwie sich können wirklich genau vorstellen, was es nachher heisst, mit 18 oder 20 Spitzensportler zu sein, pro Woche 30 Stunden zu trainieren, für den Sport zu leben und. Das Kind hat natürlich Fantasien. Das Kind hat Träume. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein 5. oder 6. Klässler von Olympia träumt, wenn er oder sie das im Fernsehen sieht und realisiert, wow, das möchte ich wirklich mal machen. Das dürfen wir ernst nehmen, aber man sollte ein bisschen unterscheiden zwischen, was ist wirklich vorstellbar fürs Kind und was ist einfach auch Wunsch, Traum, Motivation. Das ein bisschen auseinanderdividieren und zu merken, was will das Kind wirklich oder Jugendliche, das ist eine ganz tolle Herausforderung, aber es ist nicht trivial.
Mit 15 entscheidet sich Melanie dann definitiv für das Kunstturnen. Sie geht in die Schweizer Nationalmannschaft auf Macklingen bei Biel. Ein Entscheid, der ihr schwer gefallen ist.
Ich habe mir das recht lange überlegt, aber ich habe dann gefunden, ich muss es probieren. Und ich habe es dann auch probiert und es ist super aufgegangen eigentlich. Und dann bin ich dort in die dritte Ecke gegangen und habe bei einem sehr guten Bekannten gewohnt von der Familie.
Was hast denn du dir da genau gut überlegt?
Also sicher einmal, für heute in Zürich war es noch möglich, einmal am Abend einfach zu sagen, ich gehe heim. Und dann komme ich halt am anderen Morgen auf 5:30 in Zug. Aber wenn man auf Biel wohnt, dann kommt man das einfach nicht, oder? Und das Training war auch noch mal ein bisschen anders gestaltet. Und dort hatte ich auch Trainer, die Französisch geredet haben und ich konnte kein Französisch kennen zu diesem Zeitpunkt. Das sind halt schon Sachen, die man sich stellt. Eben, will man das eingehen? Will man eine neue Sprache? Will man noch das strengere Training? Kommt das gut?
Und was gibt denn der Ausschlag, für dass man sagt, ich will? Voll, 100% mit Haut und Haar.
Das war für mich immer so, ich muss es probieren. Wenn es in einem Monat wieder nicht geht, dann komme ich immer wieder retour. Und das haben die Eltern auch immer gesagt, egal was passiert, du kommst immer wieder retour und sagen, ich höre auf.
Sie ist nicht retour. Sie hat weiterturnt und weiterturnt und weiterturnt. Jedes Gramm zu viel auf der Hüfte spielt jetzt eine Rolle bei den immer schwierigeren Übungen. Und das ausgerechnet ihrer Zeit, wo sich das Mädchen zur Frau entwickelt. Wie Melanie damit umgeht und in welchem Moment sie den Spitzensport an den Nagel hängt, das hören wir nach der Estelle mit dem Song «Free». Mit zarten 3 Jahren hat Melanie Marti angefangen zu turnen und ist mit 16 ins Nationalkader der Schweizer Kunstturnerinnen gekommen. Jahrelang Pickelherztraining hat sie so weit gebracht, sie hat ihre ganze Kindheit dem Sport gewidmet. Jetzt ist die Zeit, wo es ein Mädchen eine Frau wird. Die Zeit vor der Pubertät, wo die Hormone verrückt spielen. Bei der Spitzensportlerin noch etwas verrückter. Es tut sich nämlich kaum etwas bei Melanie.
Die Brüste sind da nicht wirklich vorhanden und Und auch sonst, irgendwie Menstruation kommt halt sehr unterschiedlich, je nach Belastung auch, oder? Das kommt auch ein bisschen später. Aber zu dem Zeitpunkt gehört es zu deinem Körper.
Pubertät verspätet sich. Der Arzt Adrian Burki arbeitet beim Bundesamt für Sport und betreut Kunstturn-Nationalmannschaft. Er kennt das Phänomen und kann es erklären.
Es gibt wirklich klare Vorstellungen, als sich die Entwicklung verzögert, wo einfach das intensive Training doch die hormonelle Entwicklung tut hemmen. Wir wissen, dass Sport kann auf der hormonellen Achse im Bereich von Geschlechtshormonen kann hemmende Wirkung haben. Und dass sich dann aufgrund dieser Tatsache die Verzögerung von der Entwicklung ergibt.
Meistens ist die körperliche Entwicklung im Vergleich mit dem normalen Jugendlichen etwa ein Jahr hinein. Es gibt aber auch Profisportlerinnen und Sportler, die 4 Jahre hinein sind, ohne Langzeitfolgen.
Man kann sagen, dass sich die Verzögerung absolut kompensieren und dass die Endgrösse von einem Turner, der vielleicht in einer gewissen Phase weniger schnell wächst, eben wegen dieser höheren Belastung, dass die am Schluss die gleiche wird sein, wie wenn er den Sport nicht ausgeführt hat. Und dass auch die Verzögerung keinerlei Einfluss auf eine negative Entwicklung im Bereich vom Körper, sprich Knochen, sprich Muskulatur, sprich Geschlechtsorgan hat.
Es gibt tatsächlich, dass sich der Körper von Mädchen so verändert, dass es das Ende der Karriere bedeutet, erzählt der Sportarzt Adrian Burki.
Das ist das Thema der Pubertät, wo dort sich der Körper davon verändert. Da stellt man fest, dass ohne unseres Dazutun einfach die Körperproportionen sich verändern und dort werden die Mädchen natürlich darauf aufmerksam, dass jetzt eventuell die Entwicklung mit dem Kunstturnen nicht mehr vereinbar ist.
Körpergrösse ist auch für die Melanie mit 16 ganz kurzes Thema gewesen.
Man hat dort auch mal Knochenmessungen gemacht. Oder? Dort kann man sagen, ja, plus minus ein paar Zentimeter kommt schwer. Und ich bin jetzt genau eigentlich dem Mass, das sie mir dort zumal vorgegeben haben. Und schon dort hat man gewusst, dass das passt. Also ich bin nicht zu gross, nicht zu klein, sondern einfach gerade ideal.
Melanie ist 1,63 Meter, ideal. Und dass sie damals auf ihrem Leistungszenit noch nicht mit einem Frauen-, sondern mit einem Mädchenkörper turnen konnte, war ihr mit 16 recht.
Man ist eben auch linienfixiert und eben muss ja vielleicht auf die Waage stehen. Und da will man gar noch nicht anders sein. Da will man noch nicht wirklich die gut entwickelte Frau sein. Oder wenn man auf die Ernährung achtet, wenn man dünn sein will. Und ja.
So die Linienfixiertheit, ist die schon gross?
Gewicht ist ein wichtiges Thema. Ob du ein Kilo schwerer bist oder leichter, wo jeden Tag Belastung drauf geht, da muss man auch das Zwischenmass finden. Wenn man dann zu dünn ist und einfach nichts mehr rundherum hat, dann die Muskeln nicht mehr so stark sind, wie sie sollten sein, oder umgekehrt, dass sie schwer sind. Ich kann wieder zu Ermüdungsbrüchen führen oder sonst gesundheitlichen Problemen. Und um das eben zu kontrollieren, wie das fortlaufend ist, sollte man oder muss man auf die Waage stehen, oder? Und das auch analysieren.
Jeden Tag auf die Waage?
Nein, also wir haben dort einmal in der Woche auf die Waage müssen mit dem Trainer. Die Trainer haben halt auch mit geblöten oder siehst, du kannst das nur nicht, weil du eben nicht so hoch springen und dann kommst du nicht um, weil du schwer bist oder so. Aber da muss man vielleicht auch einen sturen Kopf haben oder einfach mal nicht zuhören, die Ohren zu tun und sagen, ja, für mich stimmt es so und es ist mir jetzt eigentlich gleich, was sie sagen.
Also da ist schon so ein Druck halt da.
Ja, also der Druck war schon da gewesen, ja. Und eben, die Trainer können dir auch zeigen, wenn sie das Gefühl haben, du siehst schwer oder irgendwas. Und das waren auch nicht so einfache Momente, aber schlussendlich war es mir wichtiger, wenn ich mich gerade fühle am aktuellen Stand. Ich will nicht irgendwie in eine Magersucht oder Bulimie gehen. Ich bin lieber ein halbes Kilo zu schwer, vielleicht auch ein Kilo zu schwer. Dafür geht es mir gut.
Die Melanie hat nicht auf Trainer gelassen und ist gesund geblieben. Andere junge Sportler mögen dem Druck nicht standhalten, werden krank, sagt der Sportmediziner Adrian Burki.
Die Statistik zeigt schon, dass im Sport das häufiger ist. Also das Problem von Essstörungen ist, bist im Sport häufiger als bei Nicht-Sportlern. Das ist eine Tatsache, die können wir nicht wegdiskutieren. Darum muss man sich als Trainer von Jugendlichen wirklich der Verantwortung bewusst sein.
Trainer sind in dem Moment Hauptpersonen, was die Karriere der jungen Sportler betrifft. Sie sind es, die das richtige Mass von Ansporn und Druck finden müssen. Eine sehr heikle Aufgabe. Auch der Sportpsychologe Hans-Peter Gubelmann sieht nämlich etwa die Jugendlichen, die unter dem Gewichtsdruck vom Trainer leiden.
Dann kommen dann vielleicht die Anwürfe und die zum Teil auch ganz, ganz schlimmen Beschuldigungen und alles andere als Lob. Und das kann dann tatsächlich zu einem Problem werden von einem jungen Sportler, dass es einfach nicht geht und er sich dort unfähig fühlt, irgendwo zu Rand zu kommen mit dem. Und daraus kann eine Essstörung entstehen, daraus kann ein Dropout entstehen, nämlich eben der Jugendliche geht und dann eben nicht in guten Stücken aus der Sportart raus, sondern geflustet.
Pubertät ist eine heikle Phase in der Sportkarriere. Eine Phase, wo viele Nachwuchshoffnungen den Bettel herwerfen und aussteigen, sagt der Psychologe.
Das passiert häufig so im Alter 16, 17, 18, wir sagen dem Adoleszenzzeit, wenn sich der Jugendliche drei Fragen stellt, nämlich wer bin ich, was mache ich und was möchte ich in Zukunft machen? Und dann irgendwie bei dem Fazit zum Schluss kommt, der Spitzensport ist nicht das, was ich machen möchte.
Kommt dazu, dass in der Pubertät Freundschaften mit Gleichaltrigen sehr wichtig sind und weil die neben Training keinen Platz haben, wird etwa eine hoffnungsvolle Sportkarriere abgebrochen.
Sie vergleichen sich halt dann schon auch wieder mit den Normalsterblichen, nämlich mit den Schulgespänli, die sie dann ab und zu eben auch noch treffen im Schulalltag, wo dann vielleicht auch dass ihre Schulgespänli das hinterfragen, kritisch hinterfragen, was sie da machen im Spitzensport. Und gerade wenn auch Beziehungen dazukommen, nämlich eben das Mädchen hat das erste Mal einen Freund oder umgekehrt und man kann nicht gemeinsam ins Kino gehen oder was auch immer, dann entsteht Druck, innerer Druck. Und ich habe schon erlebt, dass in der rhythmischen Sportgymnastik beispielsweise 17-Jährige, 18-Jährige gesagt haben, kurz vor Olympia, stopp, ich gehe nicht mit, ich habe jetzt einen Freund, das ist mir wichtiger.
Die Melanie Marti war bei Olympia dabei, in Athen, im Sommer 2004, als zweitjüngste Schweizer Teilnehmerin und hat im Mehrkampf den 32. Platz erreicht. Anderthalb Jahre später, an der Weltmeisterschaft in Melbourne, ist sie dann sogar 12. geworden. Nachher geht die Karriere von Melanie am Ende zu.
Ja, nach einem Jahr darauf hat das Bewertungssystem geändert und ich habe gemerkt, ich kann meine Ziele nicht mehr erreichen, die ich eigentlich noch will. Also es war noch ein Final im Stufenbar. Ja, irgendwo ist die Motivation weg, wenn man weiss, das Ziel kann man nicht mehr erreichen, weil alles ein bisschen geändert hat. Ich schaffe es einfach nicht mehr, von der physisch, psychisch, die neuen Elemente zu turnen, die man für das sollte.
Bei WM 2006 turnt Melanie gesundheitlich angeschlagen, mit einem Korsett.
Ich hatte einen Ermüdungsbruch am dritten Lendenwirbel. Das ist von einem Schlag ausgekommen, wo es das gereizt hat und wo ich die Entzündung einfach nicht mehr weggebracht habe. Und zusätzlich habe ich dort den Gleitwirbel, das habe ich auch schon gewusst. Das ist, wenn sich die Wirbel bewegen. Ja, da hat man eigentlich mit speziellen Übungen die Partie probiert zu stärken, aber das ist dann nicht mehr, nicht mehr gegangen.
Ende 2006 gibt Kunstturnerin im Alter von 20 Jahren ihren Rücktritt bekannt. Hauptgrund sind Druckerprobleme. Der Arzt von Kunstturn-Nazi, der jetzt in Peking ist, kennt den Schwachpunkt.
Der Rücken ist ein Problem im Kunstturnen und man sieht das immer wieder. Es gibt verschiedene Arten von Problemen, die sich einstellen können. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, dass jetzt die Probleme, die während der Karriere vom Kunstturner zu Problemen führen, dass die im späteren Leben immer noch Folgen müssen haben.
Melanie bestätigt, was der Sportmediziner sagt.
Im normalen Leben spüre ich nichts mehr davon. Ich kann eigentlich auch alles wieder machen. Ich habe eigentlich wirklich keine Konsequenzen für das weitere Leben.
Du merkst den Rücken nie mehr jetzt?
Nie mehr ist übertrieben, aber ich weiss, wenn ich wieder Bauchmuskeltraining anfangen sollte. Einfach zum Druck ein bisschen entlasten.
In ein Loch hineingehauen ist Melanie mit dem Rücktritt von ihrer Sportkarriere nicht. Kurz nachher hat sie KV-Lehre angefangen. Daheim im Betrieb von ihrem Vater.
Dass ich jetzt die Lehre bei den Eltern mache, ist mehr daraus entstanden. Ich habe gemerkt, dass langsam meine Spitzensportkarriere zu Ende geht. Ich konnte aber noch nicht rundherum anfragen. Hey, haben da noch etwas für mich frei? Und Er hat gesagt, mal, wenn du das wettest, wir bieten dir das an, wir nennen dich gerne.
Ein Effekt von Sportkarriere. Mit 22 ist Melanie mit Abstand die älteste der Berufsschule.
Ja, meine Schulkameraden sind 3 bis 5 Jahre jünger als ich. Und das merkt man halt extrem in diesem Alter. Also ob du gerade um die 18 herum bist und das Leben entdeckst oder ob du, ja, 22 bist und eigentlich weißt, was du machen willst. Also auch für was, dass du die Schulbank drückst.
Ein anderer Effekt von Sportkarriere. Melanie kann nicht auf alte Freundschaften zurückgreifen in Heimat. Fängt quasi bei Null an, erzählt ihr Vater.
Was ihr jetzt natürlich da fehlt, ist ein Stück weit das persönliche Umfeld von Kollegen und Freunden, das jetzt wieder frisch aufbauen muss. Das ist sicher etwas, wo man erst realisiert, wenn es dann wieder Tatsache ist.
Das ist das einzige Minus auf der Liste vom Vater. Insgesamt findet er es im Rückblick gut und richtig, dass Melanie in ihrer Kindheit voll auf Kartensport gesetzt hat.
Es ist natürlich ein Lebensabschnitt, der für sie sehr, sehr viel Erlebnis und Lebensschule war. Und die Leute, die im Leistungs- oder im Spitzensport sind, die haben einfach klare Vorstellungen, die setzen sich Ziele setzen und die wollen die Ziele erreichen. Ich würde heute als Eltern das wieder so unterstützen und wahrscheinlich genau gleich wieder angehen.
Das ist Perspektive vom stolzen Vater. Perspektive von der Sportlerinnen selber ist teilweise schon ein bisschen andere. Eine Studie mit Schweizer Kunstturnerinnen zeigt, ein Drittel von ihnen würde in einem zweiten Leben nicht mehr die Sportkarriere machen. Die Melanie Marti gehört nicht zu denen, die einen anderen Weg einschlagen würden, wenn sie nochmal ein Kleinkind wäre.
Ich würde es, glaube ich, nochmal genau gleich machen. Also, ich denke, ich stehe immer hinter dem, was ich zurzeit mache. Also, auch als ich geturnt habe, bin ich immer hinter dem gestanden, was ich gesagt habe. Und auch jetzt im Arbeitsleben. Ich lebe so, wie es jetzt ist. Es ist gut so. Ich weiss, was ich gemacht habe. Ich weiss, was ich will. Darum würde ich das Leben, wenn ich es bis jetzt kann, wieder machen.
Input. DRS3 Podcast.